SRF3 Fokus.
Das ist der Fokus. Ich bin Anna Meier. Guten Abend. Sie sieht aus wie ein Schneewittli auf High Heels, Andrea Müller-Studer. Die Idealbesetzung als Verkaufsleiterin von einem grossen internationalen Modelabel. Und plötzlich schmeißt sie alles an und wird Bäuerin. Eine Schnapsidee? Nein, Andrea Müller-Studer hat es allen Zweiflern bewiesen, wie ernst sie es meint. Ihr Meister-Bäuerinnen-Studium hat sie mit Bestnoten abgeschlossen. Heute führt sie einen 100 Hektar grossen Hof in Thaingen Schaffhausen. Grüezi wohl, Andrea Müller-Studer.
Grüezi, Frau Meier.
Lassen Sie mich raten, als Ihren Kolleginnen bei Hugo Boss verkündet haben, sie werden Bäuerin in der Hand, die reagiert mit «Jetzt bist du vollkommen verrückt».
Nein, es ist eigentlich noch gegangen. Also es ist ja nicht von heute auf morgen gekommen, sondern es ist ja eigentlich daraus herausgewachsen, dass mein damaliger Freund halt Bauer war und den Betrieb hatte in Thaingen. Und ich mich da langsam daran antasten konnte.
Gut, Sie haben schon Zeit gehabt, zum Dreiwachsen. Aber ich nehme jetzt an, für das Umfeld ist es wahrscheinlich doch eher überraschend gewesen, wenn man mit Ihnen zusammengearbeitet hat, jetzt in einer ganz anderen Branche. Wie sind die Reaktionen gewesen, die Sie dort haben von Ihren Kolleginnen jetzt wirklich am Arbeitsplatz, mhm, wo vielleicht Sie nicht so nahe begleitet haben, auch in Ihrem Prozess?
Ja, sie sind schon erstaunt gewesen, aber ich muss auch sagen, es hat sehr viele positive Reaktionen gegeben. Also man hat zwar schon so das Gefühl, ja, Bäuerin, das ist etwas komplett anderes, aber die mich kennen, die wissen eigentlich, dass ich eigentlich vom ganzen beruflichen Werdegang her, also ich war zuerst mal in der Maschinenbranche gewesen, dann über die Textilfachschule noch ins Textile eingeraten und die Bäuerin ist einfach jetzt noch mal ein weiterer Schritt gewesen. Aber eigentlich... Ja, ich hatte es immer gerne, Abwechslung oder auch noch mal etwas Neues zu machen. Und nein, ich hatte viele positive Reaktionen.
Sie haben vorhin gesagt, Sie sind langsam reingewachsen. Das eine ist ja die Idee, das andere ist dann nachher die Praxis. Jetzt, man darf glaube ich, sagen, jetzt, wenn man rein die Optik von Ihnen anschaut, oder ich habe gesagt, es ist Schneewittli auf High Heels. Auch heute haben Sie etwa 12 cm hohe Schuhe, lange schwarze Haare, wie aus dem Ei gepellt. In der Modebranche ist das natürlich wunderbar passend gewesen. Auch haben Sie damals, wo Sie sich entschieden haben, wirklich, jetzt mache ich den Schritt und wir Bäuerin selber daran glaubt, dass Sie das packen, statt der Modebibel plötzlich die Mischgabel in der Hand zu haben?
Ja. Es ist nicht so, dass ich jetzt von morgen bis zum Abend in den Gummistiefeln im Stall stehe, sondern gerade mit Kind ist es halt mehr die Arbeit im Büro im Moment. Von dem her war es vorher Büroarbeit, jetzt ist es Büroarbeit. Es handelt sich einfach um etwas anderes. Jetzt melde ich Muni anmelden am Computer oder ich mache eine Buchhaltung vom Betrieb und halt nicht mehr auf schöne Kleider bezogen. Aber ja, dass ich jetzt von morgen bis zum Abend im Stall stehe, ist im Moment nicht so.
Mhm. Woher kommt Ihr Mut, um plötzlich wieder einen komplett neuen Weg einzuschlagen?
Also das hat bei mir eigentlich schon ganz, ganz früh mal angefangen. Meine Götten und Götti, die haben zu Banken einen Bauernbetrieb gehabt. Und eigentlich schon als kleiner Knopf bin ich dann immer in die Sommerferien dort an, auf den Betrieb. Und was ich schon als Kind immer super gerne gemacht habe, ist Herdöpfeln. Also da hinten auf dem Vollernter da die Herdöpfel rauspicken. Und ich war wirklich immer gerne schon auf dem Land gewesen. Und dazumal habe ich sogar immer gesagt, ich heirate dann einmal meinen Cousin, weil ich dann wollte Bäuerin werden. Aber irgendwie, das ist natürlich dann, ja, das hat man dann wieder abgehakt und es ist völlig anders gekommen. Und ja, wo es dann so wie war, ich habe meinen Mann vor 20 Jahren im Après-Ski das Unterwasser kennengelernt. Und da habe ich gewusst, er ist Bauer und das hat eigentlich dann seine Chancen bei mir gerade ziemlich in die Luft schnellen lassen. Ich dachte, dann Bauer, lässig. Und es hat sich dann aber auch wieder verlaufen. Wir haben uns dann 12 Jahre nicht mehr gesehen und dann jetzt vor 8 Jahren per Zufall wieder getroffen. Und er war halt dann immer noch Bauer gewesen. Und irgendwie ist da nie eine Diskussion, ja, wo zieht man an oder was will man werden? Sondern das ist, wenn man sich für den Mann entscheidet, ist das ein Stück weit die Entscheidung für zum Bäuerin werden oder nicht. Also er hat zwar immer gesagt, er suche keine Bäuerin, er suche eine Frau. Aber für mich, jetzt mit der Grösse Betrieb, die wir zu Hause haben, ist es entweder macht man mit oder man macht nicht mit. Mhm. Und da habe ich mir dann eigentlich bei den ersten 2-3 Mal, wo wir uns dann wieder getroffen haben, müssen mich fragen, will ich das oder will ich es nicht? Und das ist für mich immer festgestanden, doch, ich will den Mann, also werde ich auch Bäuerin.
Mhm. Es ist natürlich radikaler, wenn man sich muss aufs Leben von einem Mann einlassen muss, wenn man eben mit einem Bauer zusammen ist, jetzt, wenn man mit einem Banker vergleicht, oder ja. Hat das nicht so Konsequenzen? Sie haben gesagt, sie klar gewesen, dass sie dann auf den Bauernhof gehen. Was hat denn der Christian gehabt, ihrem Mann, der Christian Müller, was andere Männer oder andere Verehrer, wo sie sicher viele davon gehabt haben in der Modebranche, nicht gehabt haben?
Also ich denke, es ist vor allem seine Art, wie er war. Er hatte halt eine Bodenständigkeit, also wie halt, ja, die Bauern haben, also die Verbundenheit mit der Natur, mit dem Leben. Gut ausgesehen hat er auch noch zu allen Männern. Also er ist einer, wo man sieht ihm den Bauer nicht an. Von dem her, ja. Ich habe mich jetzt in ihn verliebt, wie andere, vielleicht andere sich auch verlieben. Also, ja.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, man sieht in den Bauern nicht an. Wie sieht denn ein Bauer aus?
Ja, ich sage, es ist ja so ein Klischee, das wir da in der Schweiz oder allgemein mit den Bauern haben. Also Bauer sucht Frau ist also für mich das Typische. Ja, aber er ist gut angelegt, hat eine rechte Frisur. Wenn er zum Haus ausgeht, dann duscht man. Also ich sage immer, wenn man einem Bauer irgendwo schon am Geruch anmerkt, dass er Bauer ist, dann hört es bei mir irgendwie. Und ja. Nein, er ist ein ganz normaler Typ. Und
mhm. Aber die anderen Bauern, die Sie kennen, vielleicht auch aus Ihrem alltäglichen Leben, sind denn die mehr Bauern jetzt wie Ihr Mann?
Das muss ich aufpassen, was ich sage. Nein, also ich muss sagen, es gibt sehr viele gute Bauern, auch sehr viele gute junge Bauern, die auch dementsprechend gute Frauen haben. Also ich sage, heute ein lässiger junger Bauer, der hat da keine Probleme, eine Frau zu finden. Aber es gibt sicher, sagen wir, Bauern, die eher ein bisschen verknorzelt sind oder wo vielleicht durch den Beruf halt auch weniger unter die Leute kommen oder wo weniger auch Wert jetzt legen, sagen wir, auf die Anlage oder auf so Sachen. Und dann sieht man vielleicht den Bauer dann schon eher auch mal ein bisschen an, was ja nichts Negatives ist. Also ich habe jetzt vielleicht eben von meinem Job her auch eher darauf geschaut, wie sieht er aus oder was hat er an. Und darum ja, ist mir das vielleicht halt auch wichtig oder wichtiger gewesen.
Die weniger darauf schauen, sind das die dann in der Fernsehsendung eben landen und sich so eine Frau suchen?
Ja, ich weiss es nicht.
Oder schauen Sie die Sendung Comics?
Wir haben den Sender nicht, darum schaue ich es nicht. Aber sonst würde ich es, glaube ich, schon auch schauen. Ja.
Gut, die gibt es ja auch im Ausland, die Sendung. Ja, ist in ganz Europa schon, sehr populär. Ja. Zeichnet es dort überhaupt das wirkliche Leben von Bauern ab in dieser Sendung?
Nein, also viel... Also, auch wenn wir über das reden, haben wir schon das Gefühl, es ist teilweise schon fast ein bisschen eine Verarschung jetzt vom Bauersein. Also, es geht ja auch um Einschaltquoten. Also, ich denke, man nimmt jetzt schon eher... Der Grossteil sind skurrile Personen, die wahrscheinlich auch sonst im Leben, wenn sie nicht Bauer wären, würden Mühe haben, eine Frau zu finden. Aber es hat auch dort dann wieder andere drunter, gute Männer. Und es klappt ja dort dann auch. Oder? Also.
Aber jetzt gerade für das Image der Bauern, ist das positiv oder negativ? Jetzt so eine Sendung, die dann eben die skurrilen Figuren zeigt.
Es hat sicher beides. Es gibt die, wo das Leben vom Bauern oder die Landwirtschaft wird ja dort schon auch ein bisschen dargestellt. Oder man sieht es, aber ich glaube, viel ist es schon nicht das, wie es wirklich läuft bei uns. Also, da gibt es Traktorenfirmen, die extra ihre grossen Kerren anstellen, also mit Produktplatzierungen, wo ich denke, genau zu diesen Betrieben sind jetzt das sicher nicht gerade die passenden Traktoren und so Geschichten, aber ja.
Sie kommen raus, das gehört mir jetzt auch raus, zurück zu Ihnen. Oder es gibt ja andere Frauen, die dann einen Bauer heiraten und dann auf dem Hof auch sind, mithelfen. Aber Sie haben gerade das komplette Programm abgespult. Sie haben Volkswirtschaft und Agrarpolitik studiert, sich mit Betriebskalkulation und Wirtschaftlichkeit auseinandergesetzt, haben die Meisterbäuerinnen-Ausbildung gemacht, also eigentlich die gleiche Ausbildung, wie sie ihren Mann auch hat. Was war der Antrieb gewesen?
Also angefangen hat es mal... Ja, ich habe dann gedacht, wenn ich den Job, wie ich den hatte, bei Hugo Boss an den Nagel hänge und auf den Betrieb gehe, dann wollte ich eigentlich auch eine Ahnung haben von dem, was abgeht. Und irgendwie nur so quasi ein kleines Hausmütterli zuhause, bin ich vielleicht auch weniger der Typ. Dann habe ich mir gedacht, mache ich die Bäuerinnen-Schule, was sicher mal eine super Sache ist. Dort geht es dann mehr wirklich ums Bäuerinsein, also angefangen bei Kochen mal in grossen Portionen, dann Garten, es hat eine Rindviehhaltung, Agrarrecht und so Sachen. habe dann die Bäuerinnen-Schule abgeschlossen, die habe ich berufsbegleitend gemacht, 2 Jahre lang. Und habe nachher noch die Facharbeit geschrieben, also das ist eigentlich dann der Berufstitel zu der Bäuerinnen-Schule. Und habe dann einfach das Gefühl gehabt, doch, ich will jetzt noch etwas, wo wieder halt ein bisschen mehr mir entspricht. Also in der Betriebsleiterschule, die man dann hat zusammen mit der Landwirt müssen absolvieren für die diplomierte Bäuerin, dort sind dann halt wieder Fächer gekommen, wie Agrarpolitik, Betriebskalkulationen, halt wieder das mehr in die Tiefe, wo man wirklich dann muss ein bisschen eine Ahnung haben von der Betriebsführung, Personal, Versicherungen, all diese Sachen. Und das habe ich schon gemerkt, das war dann wieder mehr mein Ding gewesen, oder? Und darum habe ich mich dann auch entschlossen, das noch anzuhängen. Ich habe das auch machen mit der Unterstützung von meinem Umfeld. Das muss ich sagen, ich bin über 2 Winter 2 bis 3 Tage in der Woche in die Schule, was ja mit 2 und am Schluss 3 Kindern nicht sehr einfach war, zum Organisieren. Ich hatte aber einen Mann, der das super gefunden hat, der das unterstützt hat auch. Eine Mutter und eine Schwiegermutter, die die Kinder abgenommen hat und hat dann das so eigentlich noch gemacht.
Ich muss an dieser Stelle sagen, ganz wenige Frauen machen in der Schweiz die Meisterbäuerinnen-Ausbildung. Sie haben darüber aus auch mit Bestnoten abgeschlossen. Im Mündlichen, habe ich gelesen, haben sie einen 6er gehabt. Ist das nicht auch mit diesem Hintergedanken gewesen, um auch den letzten Zweifler zu zeigen, ich bin eben gemacht für den Bauernhof?
Doch, das stimmt. Also ich habe natürlich immer sehr viele, ich würde jetzt nicht sagen Kritiker, aber Leute, die das Gefühl haben, ja, die passt jetzt da gar nicht an oder jetzt kommt sie da wieder zu stegeln mit ihren Stöglischuhen und weil ich mich vielleicht auch nicht so anpasse oder ja, ich meine, ich bin zum Beispiel nicht bei den Landfrauen dabei, nicht weil ich das schlecht finde, sondern weil ich einfach das Gefühl habe, ich passe vielleicht auch nicht so dort an und ich mache gerne mein Ding und ich ziehe das so durch. Und ein Stück weit ist es vielleicht schon auch ein Ansporn gewesen, um zu zeigen, doch, ich kann es und ich habe eine Ahnung. Das stimmt, ja.
Ja, man könnte ja eigentlich meinen, dass jemand, der sich so radikal anpasst und wirklich sich so reinknüttelt in den Beruf, auch, dass der möchte eben so dazugehören. Sie haben vorher erwähnt, dass sie eben vielfach mit den Stöglischuhen auch auffallen. Ich habe gehört, dass sie auch an die Bühnenschuhe manchmal halt in High Heels gekommen sind und mit Hochsteckfrisur. Wie hat man sie dort angeschaut?
Also ich sage, es ist ja meistens das erste Mal, man kommt und dann ist der erste Blick. Und dann denken die, was ist jetzt das für eine, was will jetzt die da? Aber dann lernt man sich ja auch kennen und spätestens dann wissen ja die Leute, wie ich ticken oder das Aussehen und nachher, wie man ist, das ist ja nicht immer das Gleiche. Und ich sage dann, wenn sie auch merken, man hat eine Ahnung oder man will das, was man macht, oder gerade an der Betriebsleiterschule, wo ja dann die Landwirte mit einem in die Schule gehen, wenn man da reinkommt und die Bäuerin, und ja, dann wird man ein bisschen belächelt und ich denke, bei den ersten Gesprächen, wenn sie dann auch merken, was macht man auf dem Betrieb und man macht eben mit und man zieht am gleichen Strick wie der Bauer, den man daheim hat, dann kehrt das extrem schnell. Also dann wird man auch nicht mehr belächelt, dann ist man eigentlich ein Teil davon. Und ja, es ist ja dann auch das Schöne daran. Also die Leute bilden sich dann nochmal eine zweite Meinung und die ist dann meistens ganz anders, wieder halt auf den ersten Blick.
Gehören sie dazu?
Ja, dort, wo ich dazugehören will, gehöre ich dazu, ja.
Wo wollen Sie dazugehören?
Also ich denke, wir haben ein super Umfeld. Wir haben viele gute Freunde, die auch alles Vollgas-Bauern sind oder auch sonst Vollgas im Leben. Und ich denke, dort sind wir gut integriert, ein super Umfeld. Und ich denke, eine Setting, wo halt vielleicht einmal ein bisschen nicht so gut über einem schwätzen oder haltet es nieder, die hat man halt überall. Und ich denke, wenn man ein bisschen anders ist oder einen anderen Werdegang hat, dann gibt es immer Leute, die finden, das ist jetzt, sollte jetzt nicht so sein. Aber ich denke eben, die uns kennen oder die mich kennen, die wissen, wie wir sind und eigentlich langt das.
Ich nehme an, euer Freundeskreis hat sich trotzdem ein bisschen verändert. Der grösste Unterschied, der mir jetzt aufgefallen ist Facebook. Wenn man so Facebook-Pin anschauen wollen, dann schreiben zum Beispiel ihre ehemaligen Kolleginnen Kreisch, ich habe ein neues Paar Schuhe. Bei ihnen steht, die ersten neuen Herdöpfel sind in der Pfanne. Ausrufezeichen. Worauf unter der Antwort zum Beispiel steht, Hammer brauchen sofort im Märthäusli. Und sie dann wiederum antwortet, sorry, ist erst eine Probegrabung gewesen, gleich kommen sie. Haben Sie sich Ihr Leben einmal so vorgestellt?
Nein, eigentlich nicht. mir hat auch mein Job vorher sehr gut gefallen. Also ich habe einen super Job gehabt, auf Mega-Labels jedes Mal. Ich war auch dort mit Herzblut dabei gewesen. Es war einfach ganz ein anderes Leben gewesen, eine ganz andere Welt auch.
Wann legen Sie die vielen Designerkleider an, die Sie haben?
Ja, leider nur noch selten. Also, gut, ich kann auch nicht mehr so viel. Früher hat man mal locker Geld ausgegeben für wirklich schöne und lässige Kleider. Heute komme ich wirklich nur noch selten dazu, so Kleider auch zu tragen. Jetzt tut es halt auch ein paar normale Jeans. Und was ich jetzt einfach schaue, dass ich nicht jetzt im Schlabberlook rumlaufe. Oder? Also auch wenn ich ins Dorf gehe, posten oder wenn ich mit Kolleginnen abmache, dann lege ich mich auch gerne noch gut an. Oder ich schaue, dass auch die Frisur halt gemacht ist und nicht sie aussehen wie aus dem Bett. Also ja, dass man einfach auch als Bäuerin gut aussieht im Alltag. Auf dem Hördöpfler oben ist es dann auch wieder anders. Jetzt habe ich die Haare auch noch zusammengebunden und bin auch grau im Gesicht wie die anderen auch. Aber einfach so im Normalen probiere ich, ja, das ja, ein bisschen an meinem alten Leben noch anzuknüpfen. Mhm. Oder ich weiß nicht, ja.
Da schließt sich auch wieder der Kreis oder mit dem Herdöpfel. Es sind 25 Hektar Land, wo leider auf Herdöpfel angebaut werden. Das haben Sie als Kind, haben Sie vorher gesagt, sehr gerne gemacht. Ich möchte zuerst aber noch auf Ihre Ausbildung zurückkommen, die faktisch die gleiche ist, wie Ihr Mann gemacht hat. Im Alltag aber gibt es da doch auch Unterschiede. Ich habe mich da informiert. Am 14. Juni gibt es in Bern zum Beispiel einen Frauenaktions- und Streittag vom Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverband. Ein Ziel gleich viel. Sie reklamieren, dass wir in der Schweiz weit davon entfernt sind von einer gleichberechtigten Gesellschaft. Also der Status der Bäuerinnen betreffend Besitzverhältnis vor allem ist nach wie vor diskriminierend, sagen Sie. Wie erleben jetzt Sie das in Ihrem Alltag?
Also wir zu Hause, wir leben eigentlich eine Betriebsgemeinschaft. Also mein Mann und ich, das ist eigentlich, wir haben ein Ziel mit dem Betrieb. Da werden auch Strategieentscheide, die treffen wir miteinander. Investitionen werden besprochen. Also da ist wirklich eigentlich eine Betriebsgemeinschaft, wo wir leben auf dem Betrieb. Aber wenn man natürlich auf dem Papier schaut, ist das Ganze eine andere Sache. Also laut dem bäuerlichen Bodenrecht hat die Frau nie Anrecht am Betrieb. Also das heisst, wo wir hier im 07 den Betrieb, also wir eben nicht, mein Mann den Betrieb von seinen Eltern übernommen hat, dort war ganz klar, mein Mann übernimmt den Betrieb und ich stehe eigentlich aussen dran und blöd gesagt schaue zu, wie der Betrieb übernommen wird. Und was mich dort mal gestört hat, war zum Beispiel, wenn es dann darum geht, ein Konto für den Betrieb zu gründen auf der Bank. Dann kam Christian Müller. Mein Name ist nie nicht erschienen. Und wenn man dann aber hinten weiterblättert hat, wenn es dann um die Schulden und um die Absicherung geht, dort muss dann die Frau unterschreiben. Und dann habe ich gesagt, mache ich nicht. Entweder ist mein Name vorne mit dabei und dann stehe ich auch hinten für die Schulden an. Oder dann nachher, sorry, dann ja, unterschreibe ich nicht. Und das hat zum Beispiel dann gerade bei der Bank das erste Mal Diskussionen gegeben, weil ich halt gesagt habe, entweder ist mein Name dort oder dann ist es halt nicht so. Und mein Name ist am Schluss dann auch dort gestanden. Ich sage einfach, vielleicht muss man halt als Bäuerin dann auch mal ein bisschen für seine Rechte kämpfen oder halt mal anstehen und sagen, ich gebe hier auf den Betrieb Gas und ich investiere alles. Ich habe mein Herzblut genau wie mein Mann da rein. Also will ich auch gleich behandelt werden. Aber da gibt es vielleicht auch viele Bäuerinnen, denen ist das auch nicht wichtig. Also, ja.
Spätestens, wenn sie den Schuldenberg mittragen, dann wird es dann eben schon wichtig.
Ja, aber es gibt heute noch extrem viele Bäuerinnen, die weder einen Kontostand kennen, noch wissen, wenn ihre Männer gehen, Traktoren posten, ganz mal überspitzt gesagt. Also, ja, sie leben nicht, sie leben ja, das Büroleben oder so, das alles leben sie nicht mit, weil vielleicht können sie es nicht, vielleicht ist das Interesse nicht da oder eben vielleicht haben sie halt einen Job auswärts und kümmern sich nicht darum und dann wird es halt schwierig.
Andrea Müller-Studer, eine Frau, die ihren Bauer steht, kann man sagen. Ich habe ihre drei gemeinsamen Kinder erwähnt. Dazu haben sie 350 Tiere und bewirtschaftet 100 Hektar Land. Wie ihr Leben auf dem Hof aussieht, wo das sich Widerstand auftut und warum ihr Traum vor dem Bundesgericht platzt. Über das reden wir später. Zuerst ein erster Wunschtitel von Ihnen, Nick Kershaw mit «Wouldn't it be good?». Warum der?
Das ist so für mich ein Titel von meiner Jugendzeit her. also ja, wo man Teenie war. Und wenn ich den heute am Radio höre, dann komme ich einfach immer so gute Stimmung über und kann mitsingen. Und ja, das ist einer der alten Titel.
Soll ich das Mikrofon offen lassen?
Nein, ich glaube besser nicht.
Nick Kershaw mit «Wouldn't it be good?», der Wunsch von unserem heutigen Fokus-Gast. Das ist Andrea Müller-Studer. Sie ist eine der wenigen Meisterbäuerinnen der Schweiz, bewirtschaftet mit ihrem Mann 100 Hektar grossen Hof mit 350 Tieren, sogenannte Grossviehmast. Früher hat sie ein komplett anderes Leben geführt. Noch vor 10 Jahren war sie Verkaufsleiterin beim Modeimperium Hugo Boss. Und ich habe sie ganz am Anfang der Sendung als Schneewittli bezeichnet, den Begriff oder den Vergleich hinkt ein bisschen, weil sie sind ziemlich braunbrennt. Gerade eben zurück aus der Ferien zu Kreta. Jetzt habe ich gemeint, Bauern haben keine Ferien.
Bauern haben auch Ferien, vielleicht ein bisschen weniger als andere. Also wir gehen eine Woche in die Sommerferien und eine Woche oder 10 Tage waren wir jetzt das Jahr in den Skiferien. Und das sind dann die Ferien oder ja, die Freitage, die verlängerten Wochen für das Jahr.
Ich möchte gerne kurz aufrollen, weil wir haben ganz viele theoretische Fakten gehört. Wie sieht ein konkreter Alltag bei Ihnen aus?
Also bei mir jetzt im Moment ist eher die ruhigere Jahreszeit. Jetzt bin ich eigentlich wie jede normale Hausfrau. Ich mache den Haushalt mit den Kindern. Man putzt vielleicht ein bisschen mehr, weil man auch ein bisschen mehr Dreck hat vom Betrieb her. Das Nächste ist dann, dass man vielleicht mal im Büro etwas macht, also mal die E-Mail checken. Dann heute Morgen habe ich jetzt zum Beispiel Kalber, die neu gekommen sind, auf der Datenbank angemeldet. Dann macht man Buchhaltung, so weit wie man kommt. Und dann ab der 11. stehe ich eigentlich meistens wieder am Herd und koche. Wir haben ja auch Angestellte, wir haben Lehrlinge. Die Lehrlinge wohnen auf dem Betrieb, also die sind quasi dann Familienmitglieder in dieser Zeit, die sie auf dem Betrieb sind. Die sitzen mit uns am Morgentisch, am Mittagstisch und am Nachttisch. Und die zahlen Kost und Logis und dementsprechend langt dann halt dort nicht ein Teller weisse Spaghetti, sondern man schaut, dass man ein bisschen abwechslungsreich kocht. Und das braucht halt auch ein bisschen mehr Zeit. Ja, und ab 11 Uhr so stehe ich dann in der Küche und mache dann Mittag.
Am Nachmittag?
Nachmittag geht man mal in den Garten und macht dort etwas. Also ich habe keinen Gemüsegarten, einfach so ein bisschen den Umschwung, mal Rosen schneiden, mal jetten, so. Dann macht man mit den Kindern etwas. Aber wobei ich muss sagen, die Kinder halt viel, also jetzt nicht negativ gesagt, aber nebenher laufen. Oder? Wenn ich am Rosen schneiden bin, dann haben halt die grossen zwei auch eine Schere in der Hand und schnitzeln halt mit. Vielleicht dann nicht nur die Wüstenrosen, sondern auch die schönen Rosen. Aber es läuft viel nebenher. Eigentlich meine persönlich strengste Zeit fängt dann ab dem 1. August wieder an, wenn wir anfangen mit den Hördöpfeln, wo wirklich dann jeden Tag Hördöpfel austun, verlesen, bis eigentlich Ende Oktober.
Wie viele Hördöpfel kommen da zusammen?
Oh, sind das knapp 1'000 Tonnen.
1'000 Tonnen, die sie dann auch verkaufen.
Ja.
Wenn Sie so einen klassischen Alltag beschreiben, dann tönt das wie der klassische Alltag von vielen Frauen im Land. Für das hätten Sie eigentlich die Meisterbäuerin-Ausbildung nicht gebraucht.
Stimmt. Also es gibt auch Leute, die sagen, die Ausbildung ist für nichts. Aber ich sage, die macht man für sich selber. Die macht man, weil man eine Ahnung haben will, was läuft auf dem Betrieb. Also ich sage, gerade auch wenn man ein Projekt hat, dass man eben selber eine Wirtschaftlichkeitsberechnung machen kann, eine Finanzierungsplanung machen, dass man eine Buchhaltung selber führt und sie nicht auswärts gibt zum Machen. Ich sage, in dem unterscheidet sie sich vielleicht im Moment. Aber es stimmt schon. Am Schluss, ich sage immer, die Bäuerin ist vielleicht eine bessere Hausfrau, die noch ein paar Arbeiten mehr hat. Aber viel mehr ist es ehrlich gesagt wirklich nicht.
Mhm. So wie ich sie aber bisher erlebt habe, sind sie eine Frau, die sehr aktiv ist, wo sie mehrmals das Wort vorher gebraucht, Vollgas gibt, die eine Karriere gemacht hat, eine eigene Karriere gehabt hat und jetzt trotzdem sehr klassisch lebt. Ist das das, was sie sich auch vorgestellt haben?
Also es gibt Tage, wo ich Mühe habe mit dem. Also wo ich auch zu meinem Mann sage, wenn ich gern oder super gern würde kochen, wäre ich Köchin geworden. Wenn ich gern würde putzen, dann hätte ich ein Putzinstitut aufgetan. Ich habe nichts von allem. Jetzt bin ich quasi da, bei Bäuerin und Hausfrau. Es gibt Tage, wo ich Mühe habe. Und es gibt Tage, wo es dann auch wieder eine gute Abwechslung gibt, wo man halt auch rauskommt, wo man kann mitarbeiten kann. Ich sage, wenn die Kinder grösser werden, wenn man nicht mehr so zu Hause angebunden ist, dann ändert das Bäuerinnensein auch wieder. Oder dann geht man halt in den Stall und hilft Kalber tränken. Oder man ist noch mehr draußen und hilft mit. Im Moment bin ich halt auch gerade durchs Baby angebunden.
Mhm. Könnten Sie sich aber auch vorstellen, wieder in eine ganz andere Arbeitswelt einzutauchen?
Nein, das will ich auch nicht mehr. Ich habe eine Zeit lang gerade am Anfang mit dem ersten Kind noch mal in einer Agentur gearbeitet. Aber es lässt sich einfach nicht vereinbaren, weil die Agenturjobs, das sind während der Saison auch 120% von der Zeit her. Und das geht nicht neben dieser Familie und neben dem Betrieb. Aber ich bin glücklich, so wie es ist. Und ich habe die Abwechslung in dem, dass mein Mann mich das Büro machen lässt, dass das eigentlich mein Revier ist. Er mischt sich da überhaupt nicht ein. Und von dem her habe ich meinen Bereich auf dem Betrieb auch im Moment. Und ja.
Und das Haus gestaltet sie natürlich auch so, wie sie das wollen. Ich habe noch gesehen, ein Bild von ihrer Wohnzimmerwand, glaube ich, wo irgendwie ein Graffiti drauf ist, ein riesengroßes. Genau. Auch nicht typisch, wie man es in einem Bauernhof erwartet.
Nein. Aber ich sage immer, was ist das Typische? Es ist so, mir gefallen typische Bauernhäuser auch, mit den schönen Blumenschmücken, mit den mega schönen Blumengärten. Ich finde das super. Nur wir haben jetzt neu gebaut, wir sind ausgesiedelt, quasi an den Stall hin, haben das Glück gehabt, dass wir neu bauen können. Und es ist auch eher ein modernes Haus. Und zu uns, ich sage immer, am Schluss sind wir sicher eher moderne Bauern, aber das Graffiti passt jetzt wieder zu uns, ja.
Mhm. Sie sind nicht nur moderne Bauern, sondern sie haben es auch gerne grosszügig. Also die über 100 Hektar Land ist sehr ein grosser Hof. Von denen gibt es eigentlich wenige in der Schweiz. Ist das jetzt auch typisch für Sie und Ihre Wenn-schon-dann-schon-Mentalität, dass es einfach richtig sein, gross sein?
Nein, also der Betrieb ist eigentlich jetzt in der dritten Generation bei meinem Mann. Und der Betrieb ist in dieser Zeit auch gewachsen. Also da muss ich sagen, meine Schwiegereltern, die haben alles, was sie erwirtschaftet haben, in den Betrieb hineingesteckt. Man hat das Glück gehabt, dass man Land kaufen konnte. Sie haben auch hier im 2000, wo es gerade eigentlich der Rinderwahnsinn ein Thema war, in der Schweiz den Mut gehabt, so einen grossen Munistall zu bauen, wo auch alle den Kopf geschüttelt haben. Wie kann man in dieser Zeit einen Munimaststall bauen? Sie haben den Mut gehabt, sie haben gebaut. Und ich sage immer, so, jede Generation schafft eigentlich und alles, was erwirtschaftet wird, fließt gerade schnurstracks wieder zurück in die Betrieb. Die Betrieb, die gehören einem nie richtig. Das ist wie eine Leihgabe von Generation zu Generation. Man schafft, man erwirtschaftet alles drin rein. Und am Schluss kommt die nächste Generation und man gibt es wieder weiter.
Mhm. Als grosser Hof kommen Sie aber sicher auch eine schöne staatliche Unterstützung über. Von was für Beträgen redet man da?
Also das sind schon Beträge, wo wir brauchen, auch zum Leben. Wobei ich finde, es ist so ein bisschen von der Politik her zu wenig klar, für was kommen wir das Geld über. Also man muss da schon unterscheiden zwischen Subventionen und zwischen Direktzahlungen, die Beiträge sind, also für Leistungen. Mhm. Das heisst, wenn wir Waldrandpflege machen, Feldrandpflege, wenn wir unsere Tiere auf Stroh halten, was heute nicht Norm ist in der Schweiz, dann gibt das Beitrag für besonders tierfreundliche Haltung. Und das ist eigentlich Entgelt für eine erbrachte Leistung. Und ich sage, das ist wie ein Zahltag, wenn einer, sagen wir, in der Orangenweste geht, in der Stadt das Gras mähen, dann wird er gezahlt. Und wir pflegen die Natur, wir pflegen die Landschaft und kommen die Direktzahlungen in Form von Beiträgen wieder über. Und das ist ein Bestandteil von unserem Lohn.
Mhm, aber kann man davon gut leben?
Also allein von den Direktzahlungen kann man auch nicht leben. Aber es ist sicher so, dass unser Gehalt sicher so in eine Grössenordnung kommt, wo man als Bauer noch leben kann. Also wenn man sieht, von was für Jahreseinkommen wir bei den Bauern reden, dann ist das weit unter einem durchschnittlichen Lohn von einem Arbeiter in der Schweiz. Mhm. Und wenn die Direktzahlungen nicht wären, dann wären die Löhne noch immer, wo ich glaube, dann lohnt es sich nicht mehr zu bauen.
Also vielleicht kann ich es eigentlich konkretisieren. Ich habe gestern mit einer Bäuerin geredet von einem eher kleinen Hof und sie hat gesagt, dass es wirklich sehr häufig so, dass für eine ganze Familie gerade mal 40'000 Franken pro Jahr bleiben zum Leben. Und darum müssen viele sich auch Alternativen suchen. Mhm. Nämlich indem die Frau zum Beispiel wieder geht, in einen ganz anderen Job arbeiten und einen weiteren Lohn heimbringt. Oder indem dass man Ferien auf dem Bauernhof anbietet. Was machen Sie, um zusätzlich da noch etwas reinzubringen?
Also ich darf sagen, wir haben einen guten, einen schönen Betrieb. Wir verdienen Geld und es lässt sich mit Bauerngeld verdienen.
Wie?
Ja, man läuft das ganze Jahr auf Vollgas. Also Da gibt es 365 Tage im Jahr. Die Tiere müssen immer gefüttert werden.
Aber eben von was leben sie? Also wo kommt der Ertrag?
Also der Hauptbestandteil bei uns ist die Munimast. Und dort verdienen wir Geld. Ich denke, das ist die Spezialisierung, die wir haben. Also wir haben eine rechte Anzahl von Tieren. Es ist aber auch immer, dass wir optimiert dauernd irgendetwas. Also wir haben jetzt gerade vor etwa einem Monat eine automatische Streuanlage in Betrieb genommen, damit man den Strohverbrauch quasi um die Hälfte reduzieren kann. Auch das Arbeitspensum jeden Tag eine Stunde weniger. Dann der Mist wird weniger. Es sollte weniger stinken für die Nachbarschaft. Also man ist dauernd dran am Optimieren. Das andere Betriebsstandbein sind die Hördöpfel. Also ich denke, bei der Fläche, die wir haben, Aufwand, Ertrag, das lässt sich schon anrechnen und dort verdienen wir auch Geld.
Wir haben es gerade vorhin auch noch davon gehabt, während dem Lied haben sie mir erzählt, dass es doch Leute gibt, die das Gefühl haben, die Bauern, die sind einfach reich in der Schweiz. Also wenn sie sagen, sie gehen auf Miami Ferien, dann tut man schon mal grosse Augen machen und findet, die Direktzahlungen sind doch zu gross, die die Bauern bekommen. Erleben sie das viel in ihrem Alltag?
Ich glaube, es gibt halt einfach Bilder, die teilweise täuschen. Also wenn man oder je nachdem, wie es die Leute sehen wollen, wenn man halt dann nur sieht, die grossen Traktoren. Und ich denke, es gibt Bauern, die für ihre Betriebsgrösse zu grosse Traktoren haben. Und man sieht dann quasi die Klepfe dort stehen, dass dann ein gewisser Unmut kommt. Oder wenn neue Maschinen im Regen rumstehen, anstatt in der Halle, dann denkt man auch, ja, sie haben ja den Waren nicht einmal Sorge. Also teilweise verstehe ich es, aber teilweise muss ich auch sagen, wir verdienen Geld, aber wir arbeiten auch viel dafür. Und ich glaube, wenn man es mal runterbrechen würde, was wir verdienen auf die Stunden, dann würden wir bei Stundenlöhnen ankommen, die wir wahrscheinlich lieber auch nicht wissen wollen.
Haben Sie in dem Fall noch nie gemacht, die Berechnung?
Ja.
Sie haben vorher den Gestank erwähnt, Ihren Nachbarn stinkt, beziehungsweise hat es gestunken. Der Mist war im Wort am Dampfen. Es geht darum, Sie haben den Traum von einer Biogasanlage gehabt und sind damit ziemlich angeguckt. Der nächste Titel, den wir aber jetzt zuerst hören, ist «What you see is what you get» von Alan Clark und Caroline Chauvin. Hat der Titel einen Hintergrund?
Nein, der gefällt mir einfach.
Some things about you, and I believe them, think I believe them to be true.
Some girls are talking bad about you. Should I believe them, think I believe them, 'cause I'm not a fool.
How can I ignore the signs?
This reputation.
Well, don't you believe it? What you heard, it just ain't true. Girl, I have got some information.
Congratulations, tell me something new.
Oh, yeah. How can I ignore the signs?
Ignore the signs.
Turn around and say goodbye.
But I can't help but thinking that you're one of.
There might be something good. I'm not afraid to give it a try. Just let your feelings show. And I promise you that I'll be the same. I got nothing to hide. Why should you ask for more, baby? Oh, yeah.
I'm not afraid to give it a try.
Just let your feelings show. I promise you that I-
give it a try.
So give it a try.
Just let your feelings show. Yeah. I'm not afraid.
Musik, die zumindest zur Hälfte aus der Schweiz kommt. Caroline Chauvin zusammen mit dem Alan Clark. «What you see is what you get». Den Titel hat sich Andrea Müller-Studer ausgesucht. Sie ist unser heutiger Gast im Fokus. Weil sie ein bewegtes Leben hat, zuerst grosse Karriere in einem internationalen Modehaus. Heute führt sie einen der ganz grossen Bauernhöfe in der Schweiz als Meisterbäuerin, die mit Bestnoten abgeschlossen hat. Ihnen wird vorgeworfen, dass sie sich bereichern wollen, und zwar mit ihrem Traum, den sie kann, mit einer Biogasanlage. 3,5 Jahre hat da wirklich einen regelrechten Krieg tobt zwischen ihnen und ihren Nachbarn. Nur weil sich ein neu zugezogener bereichern möchte, soll ein 17 alteingesessene Anwohner einen Wertverlust von 50% an ihren Liegenschaften in Kauf nehmen. So nicht, so schreiben sie auf einer Homepage, was eigens jetzt für den Kampf losiert und ihre Nachbarn. Wenn sie dann vor dem Einreichen von dem Baugesuch für die Biogasanlage nicht auf einen Äpfelsaft eingeladen, um die 17 alteingesessenen friedlich zu stimmen?
Also es ist so, dass wir vor Baueingaben eigentlich die ganze Nachbarschaft zu uns eingeladen haben. Man hat vorab informiert über das Projekt. Wir sind auch wirklich voll positiv an diese Sache angegangen. Wir hätten nie mit so einem Widerstand gerechnet. Also ich muss auch sagen, das sind nicht die Nachbarn, das sind eigentlich 30 Häusle in den Weiler und die Hälfte davon war dann dagegen gewesen und die andere Hälfte mit denen war eigentlich nichts gewesen. Wir haben dann Nachbarn, mit denen hat man es vorher gut gehabt, mit denen hat man es heute noch gut. Es ist einfach, das hat sich irgendwie dann wie extrem verrennt.
Mhm. Fakt ist, die Biogasanlage kommt nicht. Das Hauptproblem ist die Geruchsemission. Also ich habe das lange Bundesgerichtsurteil gelesen, das auch auf dieser Homepage zu finden ist. Der Umstand, dass die Wohnhäuser nur gerade mal 30 Meter von der geplanten Biogasanlage entfernt sind. Es gibt aber keine offizielle Regelung, wie weit die Häuser entfernt sein müssen. Und man muss dazu auch noch sagen, der Regierungsrat hat Baubewilligung erteilt. Das ist alles mit rechten Dingen zu und her gegangen und ist dann weitergezogen worden von den Nachbarn. Warum haben Sie das Gefühl, dass die Nachbarn damit durchgekommen sind mit ihrem Einwand?
Also das Hauptproblem ist wirklich das, dass es keine Gesetzgebung gibt für Biogasanlagen, Abstände zu Wohnzonen. Es gibt lediglich Richtlinien, die rausgegeben worden sind, aber schon vor Jahren. Und die rausgegeben worden sind zu einer Zeit, wo man gar nicht mehr vergleichen kann mit der jetzigen Technik von Biogasanlagen. Also jetzt nur schon in den letzten 4 Jahren, was da gelaufen ist, anlagentechnisch, das ist enorm.
Und also Sie sagen, das hätte nicht so gestunken, wie die Nachbarn vermuten?
Nein, also jeder, der weiss, wie eine Biogasanlage funktioniert, das ist ein gasdichter Ablauf, weil man will ja das, was stinkt, entziehen. Das ist ja das, was am Schluss auch den Strom quasi produziert. Und das will man ja nicht in die Luft rauslassen, sondern das will man in den Leitungen behalten, dass es Strom daraus gibt. Mhm. Und was stinkt, das sind Substrate, die man anliefert. Also wenn wir da ganz extrem Beispiel Schlachthofabfall bringen, und die Schlachthofabfälle, die stinken. Das hat auch gar nie irgendjemand widerlegt oder in Frage gestellt. Nur haben wir von uns aus eine Negativliste erstellt. Also wir haben gesagt, die und die und die stinkenden Substrate, das legen wir schriftlich fest, werden bei uns nicht vergaset.
Weil sie wären dann selber mit drin gesessen.
Ja, wir werden. Also die nächsten Fenster sind unsere Kinderzimmer. Und ich habe immer gesagt, also ich liebe das Leben auf dem Land, aber in einem Stinkloch will ich selber auch nicht wohnen. Und da gibt es aber auch Leute, die finden, ja, bei uns stinkt es ja jetzt schon. Und ich sage, das ist klar, wir haben 350 Tiere im Stall und die verursachen Mist, weil wir sie tierartgerecht gehalten haben. Und die Mistberge, die sind rum. Aber die Mistberge, die werden ja dann eben in dieser Biogasanlage verschwunden jeden Tag. Also das, wo jetzt im Moment stinkt, das wird jeden Tag eingespissen und aus Abfall macht man Energie. Genau.
Sie haben sogar abgenommen, den Gestank. Warum haben Sie die Biogasanlage wollen machen?
Ja, also einerseits einfach, um mal ein Betriebsstandbein haben, wo wetterunabhängig ist, wo vielleicht landwirtschaftlich unabhängig ist. Die Politik hat ja da Türen aufgemacht mit den Raumplanungsgesetzänderungen, dass Biogasanlagen in der Landwirtschaftszone zonenkonform sind. Das sind neue Standbeine, wo ich das Gefühl habe, wir brauchen die dringend, weil wir auch von der Zukunft, wir haben eine ziemlich unsichere Zukunft. Man weiss nicht, was läuft in der WTO, was läuft mit dem Agrarfreihandel. Wenn die Grenzen aufgehen, dann weiss man nicht recht, was passiert. Und mit solchen Biogasanlagen hat man Betriebsstandbeine, die landwirtschaftlich unabhängig sind, die einem einfach auch eine gewisse Sicherheit geben würden.
Was hat es denn mit dem Bereicherungsvorwurf auf sich? Was verdient man mit so einer Anlage?
Also, man verdient auch Geld. Also, das kommt darauf an, wie gross sind die Anlagen. Wir haben neu ja die kostendeckende Einspeisvergütung, wo sogenannte Landwirtschaftsbonus zahlen. Also normal kommt man 21 Rappen über Strompreis in der Schweiz. Und wenn man jetzt eine landwirtschaftliche Anlage macht, je nachdem, wie viel Kilowatt das man fährt, kommt man auf 39 Rappen oder 40 Rappen oder 42 Rappen. Und ich denke, da hat es halt an einem Stammtisch auch mal einen gerechnet. 190 Kilowatt Anlage gibt so und so viele Franken im Jahr. Das ist zu viel für einen Bauer.
Sie meinen, man hätte es ihnen nicht mögen können?
Ich denke, das war einer der Gründe. Also, ich glaube, heute ist es halt schon so, Bauern sollen viel arbeiten, aber sobald einer erfolgreich ist und Geld verdient, das wollen die Leute dann halt doch auch nicht.
Mhm. Fakt ist, die Biogasanlage kommt nicht, weil der Traum vor dem Bundesgericht geplatzt ist. Bis dahin haben sie die Nachbarn weitergezogen. Wie fest sind Sie enttäuscht?
Also wir sind enttäuscht gewesen, weil wir einfach das Gefühl hatten, alles schwätzt von erneuerbaren Energien. Wir hätten ein gutes Projekt gehabt. Ich muss aber auch sagen, wir sind von allen Stellen, also sechs vom Kanton, sechs vom Regierungsrat, wir sind von allen diesen Stellen super unterstützt worden. Es haben auch alle, die etwas hätten ändern können, haben wirklich mitgeholfen. Man hat den runden Tisch vor dem Regierungsrat gemacht. Wir haben das Projekt redimensioniert, nochmal technisch verbessert. Man hat wirklich alle alles gegeben, dass das Projekt könnte kommen. Man muss aber auch sagen, es war ein Nein vor Bundesgericht, aber es war nicht ein Nein zu dieser Anlage, sondern in diesem Urteil ist einfach aufgezeigt worden, unter diesen und diesen Umständen wäre so eine Anlage möglich. Aber der Abstand von diesen 30 Metern war ihnen zu wenig.
Das heisst, weil die Häuser kann man ja nicht verrücken. Ja, das die Anlage jetzt, vielleicht schon.
Ja, dass wir einen neuen Anlagenstandort suchen und dort nochmal von vorne würden anfangen.
Also das wäre in dem Sinne der Schlachtplan, den Sie sich jetzt neu ausgekickt haben.
Also ich denke einfach, man muss sich gut überlegen, was will man in Zukunft. Ich meine, der Fukushima-Effekt, ja, was will man? Man kann nicht grün sein und immer, wenn es vor der eigenen Haustür ist, ist man dagegen. Auch die Nachbarn, die sagen alle von sich, sie sagen grün. Aber ja, selber pendelt man jeden Tag mit dem Auto auf Zürich. Dort ist es dann egal, ob sich das Eglisau jemand daran stört, wenn man in der Kolonne steht. Alle sind grün, aber vor der eigenen Haustür, dort hört es. Und ich sage, entweder will man jetzt ohne den Atomstrom auskommen und dann muss man die Alternative einfach dementsprechend fördern und muss halt gewisse Sachen auch in Kauf nehmen. Wir haben zum Beispiel immer gesagt, auch die Angst wegen dem Stinken, man hat das ernst genommen. Man versteht das auch, dass die Ängste rum sind. Aber es ist halt dann so, gewisse Leute sind auch gar nicht interessiert gewesen. Gibt es Anlagen, die nicht stinken? Man hat dann einfach die stinkigsten Beispiele rausgezogen und mit denen ist man auch
weitergegangen. Also, es steht da auf der Homepage von der Nachbarn, es gibt keine Biogasanlage, die nicht stinkt.
Das stimmt nicht. Aber ich denke, man muss schauen, was sind für Substrate, die in die Anlagen reingehen. Wie alt sind die Anlagen? Was ist für eine Anlagetechnik? Ich sage, die Fortschritte, die gemacht worden sind, heute eine Biogasanlage, die anständig geführt wird, die stinkt nicht. Mhm. Und dann ist vielleicht noch, was ist hinten an der Anlage? Also wenn ein Landwirtschaftsbetrieb hinten dran ist, wo halt, keine Ahnung, 700 Zollen sind. Die 700 Zollen, die haben einen Geschmack auch ohne die Biogasanlage. Also man muss vielleicht auch ein bisschen differenzieren, was stinkt und vielleicht auch ein bisschen, was wollen wir in der Schweiz? Also wenn wir jetzt Tiere, die in Hallen ohne Fenster gehalten werden, dann stinkt es auch weniger von aussen. Oder wenn wir tierartgerechte Haltung, wo halt eine Sau oder ein Muni einmal Tageslicht sieht und auf Stroh gehalten wird, und dann sind halt auch mehr Geschmäcker rum. Also irgendwie, was ist uns die Landwirtschaft wert?
Da kommt sie wieder führen. Die Vollgas Andrea Müller-Studer. Hätten Sie sich nie dafür interessiert, in die Politik zu gehen und eben für die Anliegen auch von den Bauern zu kämpfen?
Also mich interessiert Agrarpolitik sehr, aber ich glaube, ich bin zu emotional. Also ich könnte mich zu wenig zurückhalten.
Ich möchte mit dir noch kurz über die Zukunft der Bauern in der Schweiz reden. Man hört immer wieder vom Bauernsterben. Das ist auch mit Zahlen belegt. Also 2009 hat es in der Schweiz gerade mal 60'000 Bauernhöfe gegeben. 1985 sind das noch 100'000 gewesen. Jedes Jahr verschwinden Hunderte von Bauernhöfen. Warum will niemand mehr Bauern?
Ich glaube, einerseits ist schon die Arbeitsbelastung, die halt schon enorm ist. Also ich denke, auch heute, wenn einer Bauer lernt, also wir bilden Lehrlinge aus auf unserem Betrieb, unser Lehrling hat eine 55-Stunden-Woche. Und ich denke, heute wird niemand aus Spass Bauer, sondern das ist mir irgendwie aus Herzblut oder man hat einfach die Ideologie noch vom Bauern und dann zieht man das auch durch, dann nimmt man das in Kauf. Aber ich denke, dass halt schon die auch gerade ums Bauern gross werden, selber halt schon, oder die Nachkommen, die sehen, wie viel das man machen muss, für wie viel Geld. Und das
die dann wollen nicht mehr.
Ja, genau.
Sehen Sie Ihre Zukunft für immer jetzt auf dem Hof?
Ja, schon, ja. Also ich hoffe es, ja.
Ich habe Ihr Motto gefunden, auch auf Facebook. Ich muss sagen, ich bin dort ein bisschen stöbern gegangen. Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit. Ist Ihr Leben genug verrückt?
Ich denke es, ja. Mal, also gerade jetzt beim Bauern, das ist ein Leben, das viel weniger planbar und strukturiert ist, wie das Leben, das ich vorher geführt habe. Also da kennt man eigentlich keine Wochenpläne oder Tagespläne, wenn man, je nachdem, wie das Wetter ist oder wie die Arbeiten anstehen. Man muss da sehr gut improvisieren können. Das ist auch etwas, das man lernen muss, wenn man aus dem Strukturierten rauskommt. Und doch, ich glaube, es ist extrem viel Abwechslung und es gibt auch viel Neues. Und wenn man überleben will als Landwirt in der Schweiz, dann muss man Ideen haben und muss Visionen haben und muss dort wirklich halt, ja, man muss dort anzielen, wo man hin will.
Woher nehmen Sie eigentlich Ihre Energie?
Also ich sage, mein Mann hat extrem viel Energie. Und
noch mehr?
Er ist einer selten schlecht aufgelegt. Er kennt eigentlich Müdigkeit und so Sachen, das kennt er nicht. Er ist wirklich ein Herzblutbauer und er gibt sehr viel Energie ab. Dann halt auch das Familienleben, das doch sehr positiv ist auf dem Bauernbetrieb. Also wenn man sieht, wie die Kinder bodenständig und einfach tiernah, naturnah aufwachsen, das ist extrem schön. Und ich glaube, das ist das, was dann auch die Energie wieder zurückgibt.
Mhm. Eigentlich müsste man jetzt, wenn Sie schon Ihren Mann erwähnen, als letzten Titel «Verdammt, ich liebe dich» von Matthias Reim spielen. Der Titel hat, glaube ich, etwas zu tun mit dem Kennenlernen vor 20 Jahren.
Genau,
oder?
Ja, wir haben das hier kennengelernt. Und dann, wo das kam, ist, welche drei Titel, hat er gesagt, wünscht er ja nicht das, sonst müssen wir uns dann schämen. Und jetzt kommt er halt von hinten her. Nein, also.
Ich habe Maroon 5, Makes Me Wonder, auch parat, Sie können wählen,
nein,
weil
nein,
wir spielen.
Nein, ich bin bei Maroon 5, ist gut.
Maroon 5, danke vielmals für das Gespräch, Andrea Müller-Studer, von der Modeexpertin zur Meisterbäuerin voller Leidenschaft. Das war der Fokus. Ich bin Anna Meier. Auf Wiederhören.
Pleasure that made you Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.